Zu Beginn ist das schön, nett, lieb. Esoteriker sind ja sehr oft sehr freundlich, voller Liebe und so. Wenn man zu tief reingeht, wenn man vom einen zum anderen geht, dann wird es irgendwann schwierig und dann kommen die Albträume.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von In extremen Köpfen. Ich bin Leon Winscheid, Psychologe und Autor, und ich treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen, und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten lernen. Denn jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer. Hier erkennt man plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. Im Extremen verstecken sich so Antworten auf Fragen, die man sich schon lange stellt oder noch nie getraut hat zu stellen. Dadurch bekommt man oft auch ganz unerwartete Impulse für die eigene Psyche. Heute treffe ich Zoe B. von zeitgenössischen schamanistischen Heilmethoden über Lichttherapie und wirklich absurde Sektenerfahrungen. Zoe hat eigentlich alles mitgenommen, was man irgendwie in diesem weiten Feld der Esoterik finden kann. Und das ist deswegen interessant, weil sie als Kind etwas Schreckliches erlebt hat. Darüber sprechen wir gleich, und es wird dabei auch um sexualisierte Gewalt gehen. Zoe macht etwas durch, das, glaube ich, ganz viele von uns betrifft. Sie hat etwas Belastendes erlebt, sie schleppt ein Päckchen mit sich rum und sucht dann, wie alle das wahrscheinlich auch machen würden, einen Ausweg, um da rauszukommen. Dabei verliert sie sich in Heilmethoden, die ganz viel Grausames mit ihr anstellen, aber eben nicht heilen, nicht helfen. Und trotzdem sitzt heute eine Frau vor mir, die eine unglaubliche Ruhe, eine unglaubliche Kraft ausstrahlt, und ich möchte natürlich wissen, wie sie nach all den ritualisierten psychischen Gewalttaten es geschafft hat, dahin zu kommen. Rein in die Geschichte geht es jetzt mit großen Lebensfragen, die Zoe am Anfang zum Schamanismus bringen. Zoe, möchtest du antworten auf deine Lebensfragen?
Ja, klar.
Wie wir alle, oder?
Ja, sicher.
Ich lese in einem Interview von dir, dass du diese Frage gesehen hast, aber nicht irgendwo, sondern in einer Art Flyer von einer Organisation, die dann als Antwort Folgendes liefert: zeitgenössische schamanistische Heilmethoden. Da habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt Antworten auf meine Lebensfragen haben wollte, dann wären schamanistische, zeitgenössische Heilmethoden sicher etwas, wo ich einen ganz großen Bogen drum machen würde.
Du?
Ja. Absolut. Ah, okay. Bei dir ist das anders. Du sagst da damals, das interessiert mich. Mhm. Und gehst dahin, beziehungsweise fängst an, dich damit auseinanderzusetzen. Wer bist du? Vielleicht dann damals erstmal, weil bei dir hat sich ja einiges auch verändert, gewandelt im Leben, dass du sagst, sowas spricht mich an.
Ja, damals war ich Anfang 40, also vor knapp 30 Jahren. Ja, gut 30 Jahren.
Moment, und du bist doch keine 70.
Beinahe, 67.
Nein.
Doch.
Wahnsinn.
Ja, das ist die gute Schweizer Luft und die Kühe, okay, und die Milch.
Wahnsinn. Oh Gott. Ja, okay.
Ja.
Ist lang her.
Ja, genau. Ich bin von Bern nach Zürich umgezogen. Ich bin ja ursprünglich aus Bern.
Ja.
Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben einen Mann kennengelernt. Also es war eine gesunde Beziehung, es war eine glückliche Beziehung. Wir haben uns beide geliebt, ohne dass wir uns zerstören wollten. Und das war ganz neu für mich. Dafür war der Umzug von Bern nach Zürich. Ich habe ja ein florierendes Geschäft gehabt, eine Boutique mit Designer, also mit Kleidern, die ich selber designt habe. Und ich habe das alles zurückgelassen in Bern, weil ich konnte, das geht nicht, das ist zu weit entfernt. Und ich habe das unterschätzt, was mit mir geschieht, wenn ich den Beruf quasi wieder von Null an beginnen sollte. Und außerdem war ich da im Begriff, mich von meinem zweiten Mann zu trennen, also scheiden zu lassen,
ja,
was überhaupt nicht lustig und angenehm und einfach war. Ich hatte also einerseits die große Liebe gefunden und andererseits eine mega Lebenskrise, und ich war müde, ich war erschöpft. Und da ist halt dieser Flyer im Briefkasten gelandet, und da mich das Exotische, das Fremde immer schon, ab Kind schon, fasziniert und angezogen hat, habe ich gedacht, ja, da gehe ich hin.
Ah, okay. Also es ist mehr eine Neugier für, das ist mal was anderes, als irgendwie, dass dich jetzt direkt diese drei Wörter, zeitgenössische, schamanistische Heilmethoden, ansprechen.
Es war vor allem das Schamanische, weil da wusste ich nicht wirklich, was das ist. Weißt du, als kleines Mädchen musste ich in den Bibelkundeunterricht, und die Bibelgeschichten haben mich damals überhaupt nicht interessiert, aber die exotischen Gewänder und die Turbane und die Farben und so. Und das war halt irgendwie ich. Ich habe mich einfach, ich finde das, was hier vor meiner Nase liegt, nicht besonders besonders prickelnd. Und ich habe gedacht, Schamanismus, schamanisch, was ist das genau? Da muss ich hin, ich muss einfach mehr wissen darüber.
Okay.
So war das.
Ja, verstehe ich. Da wäre ich auch schon viel eher dann dabei, muss ich gestehen. Du gehst jetzt dahin, nimm mich mal mit. Was erlebt man dann, wenn man bei so einem Flyer, der im Briefkasten landet und einem die großen Antworten auf die Lebensfragen verspricht, wenn man dahin geht?
Ja, also das war ein... Schon das Haus, schon die Architektur war speziell. Die hatten überall so Buddha-Statuen und Götterstatuen, auch so archaische Frauenbildnisse aufgehängt und so. Wolldecken mit indianischen Mustern. Und sie selber waren ein älteres Ehepaar, also damals schon eigentlich im Ruhestand. Aber also die waren überhaupt nicht im Ruhestand. Und so, die hatten so ganz andersartige Kleider und Frisuren, auch nicht altersentsprechend. Das waren Freaks.
Ja.
Und das hat mich angezogen. Und dann haben sie den ganzen Abend Geschichten erzählt. Und das liebe ich auch. Ich liebe Geschichten über alles. Und die haben mich entführt, auch meinen Freund, also Partner damals, mich entführt in eine Welt voller Sinne, voller Farben, voller Klänge, voller Gedankengänge, die ich nicht kannte, so. Und das fand ich unwahrscheinlich interessant.
Ja. Wer ist da sonst noch so in so einer Runde dann?
Da waren ungefähr 30 Personen, ganz unterschiedliche, von ganz jung bis ältere Menschen. Jeder Art, eher, glaube ich, politisch links, grün, so die Sparte eher.
Das wird man jetzt fast erwarten. Ich hätte jetzt gesagt, sind dann da ganz viele Freaks, ohne das jetzt wertend meinen zu wollen, sondern wirklich meine ich auch ernst, sondern eher so alternative Leute.
Eher alternative Leute, definitiv.
Okay.
Eher langhaarige Menschen und einfach so mit wehenden Kleidern, weißt du, einfach so dieser Typ und fast alle rauchten. Damals, weißt du, das war vor über 30 Jahren.
Andere Zeiten. Jetzt schamanistisch, das war das, was dich so angezogen hat, was heißt das?
Ja, also der Schamanismus ist eigentlich eine ganze Lebensphilosophie. Das ist eine heidnische, animistische Religion und die haben eine ganz eigene Schöpfungsgeschichte. Die arbeiten mit Medizinrädern, das heißt, man wendet sich an die verschiedenen Himmelsrichtungen, man betet die an, die Himmelsrichtungen, man betet zu den Elementen, also Wasser, Feuer, Erde, Luft, man betet zu Krafttieren, zu ganz vielem, weil einer der Merksätze im Schamanismus ist, dass alles mit allem verbunden ist. Also wir sind alle miteinander verwandt, wir sind alle abhängig voneinander. Und für mich als Mensch, die sich eher als Wurzel beeinträchtigt bezeichnen würde, gab das ein unwahrscheinlich gutes Gefühl. Da fühlte ich mich zum ersten Mal sozusagen angenommen, angekommen.
Wurzel beeinträchtigt heißt, man hängt so ein bisschen in der Welt und weiß nicht, wo man verwurzelt ist.
Ja.
Jetzt kann ich mir vorstellen, allein wenn ich dir gerade schon zuhöre, ich nehme mich mal selber, spreche gar nicht für andere. Das macht ja was mit einem, was du jetzt gerade schon sagst. Es klingt irgendwie wohltuend, es klingt angenehm, alles ist mit allem verbunden. Es hat irgendwie sowas Altes, es hat was Alternatives, es hat sowas Wertschätzendes. Klingt klasse. Wir werden gleich auch, ganz, ganz wichtig, über die Gefahren sprechen, die hinter solchen Ideen, hinter solchen Ansätzen stecken können, weil du hast gerade schon das Wort Medizin eingebracht. Wenn ich versuche, mit meinem Hodenkrebs mal erstmal in alle vier Himmelsrichtungen zu beten und irgendwelche Tiere anzusprechen und mir vorzustellen, wir sind ja alle verbunden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich daran sterbe, nun mal schlichtweg höher, als wenn ich ins Krankenhaus ginge. Das ist aber nur der eine Teil, den dröseln wir später auf. Lass uns erstmal in diesem Moment bleiben, weil ich das interessant finde. Bist du dann direkt voll drin nach so einem Abend mit diesen beiden Rentnerfreaks, die das erklären, was du gerade beschreibst?
Nein, überhaupt nicht. Das ist eine ziemlich komplexe Geschichte, der Schamanismus. Da gibt es viel altes Wissen. Du hattest ja erwähnt, stimmt, da hat es ganz viel altes Wissen, das es zu lernen, zu integrieren, zu verstehen gilt. Der Zauber vom Schamanismus funktioniert eben nur, wenn man sich an diese Rituale, an diese Alchemie hält, wenn man diese Abläufe einhält. Das ist einer der Glaubenssätze. Und wir sind kurz danach, vielleicht zwei Monate danach, an ein Informationswochenende gegangen und da haben wir zum ersten Mal eine sogenannte Schwitzhütte besucht. Also das ist so ein kleiner, kegelförmiger, aus Weiden geflochtener Bau und da kriecht man hinein auf allen Vieren. Es hat nur eine ganz kleine Öffnung und drinnen ist ein kleiner Stein Kreis, wo man glühende Steine hineinbringt. Und die Menschen sitzen ganz eng auf dem Boden, nackt, mit den angezogenen Knien. Und also es ist wirklich sehr eng und man riecht auch alles, sehr Unterschiedliches. Ja. Es ist eine riesengroße Herausforderung, sowohl körperlich wie auch mental, weil entweder ist es kalt oder heiß oder dann ist es hinten kalt und vorne heiß. Also es ist wirklich sehr herausfordernd. Und im Schamanismus sagt man ja, dass die Veränderung des Menschen da geschieht, wo man die Komfortzone verlässt. Das ist einer der ganz wesentlichen Punkte. Und das ist ein enormer, das motiviert, weil dann ist mir unwohl, dann denke ich, aha, jetzt bin ich wahrscheinlich knapp davor, jetzt noch einen Meter mehr, noch ein bisschen mehr Herausforderung. Also, ja, und dann ist irgendwann die Überforderung auch nahe und da hat man dann die Hoffnung, dass genau da jetzt irgendein Durchbruch geschieht für mich.
Dass so genau da dann das. Die Antworten kommen auf die großen Lebensfragen.
Ja, ja, genau.
Die im
Weil man geht ja in
wurden.
Eine Schwitzhütte mit Fragen. Also das kann sein, zum Beispiel der verstorbene Vater, wo bist du, was machst du, wie geht's dir? Oder das kann sein, was ist mein nächster Lebensschritt? Oder das kann sein, warum lebe ich überhaupt hier? Was hat das Universum für mich für eine Aufgabe vorgesehen? Wieso gibt es mich?
Glaubst du dann damals da dran, wenn du dann da reingehst und jetzt da anfängst, so die ersten Schritte in dieser Welt zu machen, dass du genau das alles dann auch bekommen kannst? Also bist du da direkt, wie soll ich das nennen, gläubig?
Nein, ich habe in dieser ersten Schwitzhütte eine sehr tiefe Erfahrung gemacht über ein ganz tiefes Einssein. Ich habe da, wie man das bezeichnet, meinen Geistführer kennengelernt. Und das war wirklich eine tiefe Erfahrung. Heute würde ich das alles natürlich ganz anders betrachten als damals. Ja. Auch ganz anders einordnen. Aber damals habe ich gedacht, wow, da gibt es jemand, den ich ganz als meinen ansprechen kann und mit ihm reden kann. Aber das ganz Krasse, was geschah, war nach dieser Schwitzhütte in der Nacht haben mein Partner und ich keine Sekunde geschlafen. Das war das erste Mal, dass wir Wahrnehmungen gehabt haben im Raum, also ohne Witz. Also das Fenster war geschlossen und die Vorhänge haben sich bewegt. Es hatte so einen uralten Leuchter oben und der hat gescheppert und die Kleider sind vom Stuhl gefallen. Also es ist wahr, was ich sage. Ich fantasiere da überhaupt nicht. Und das hat mir einerseits Angst gemacht.
Also so poltergeistmäßig oder wie?
Ja, durchaus. Und das war so ähnlich das Gefühl wie auf der Geisterbahn, wo du eigentlich fast stirbst vor Angst, aber gleichzeitig ist da ein Anreiz. Du willst wissen, wie das endet und gehst immer tiefer in diese dunkle Höhle.
Ja, jetzt habe ich es aber noch nicht ganz verstanden. Da fallen dann Sachen vom Stuhl, da bewegt sich was, da klappert was.
Ja.
Und du glaubst jetzt auch, dass das eine Art Poltergeist war oder gibt's für dich dann schon eine naturwissenschaftliche Erklärung, wo ich auch wieder im Boot wäre?
Also wir beide konnten das nicht einordnen und am folgenden Morgen beim Frühstück haben wir die Lehrerin gefragt, wie sie sich dazu stellt, was das sein kann. Und dann natürlich, der Werbespot hat sie gesagt, du, das ist ganz klar der Ruf des Universums, dass ihr da weitermachen sollt. Wir machen im Frühjahr eine Reise, eine Zeremonialreise in die Wüste und gleichzeitig beginnt ein 3-jähriger Schulungszyklus. Was möchtet ihr?
Super, super. Und du wirst es nicht glauben, Zoe, das kostet für dich jetzt nur 12.900 Mark, wenn du heute unterschreibst. Und wenn du nicht unterschreibst, kommt der Poltergeist morgen Nacht nochmal und nimmt dich mit. Du nix.
Ja, in dem Stil.
Ja, was war damals für dich dann sowas, wo du sagen würdest, da wären für mich auch Grenzen, weil das klingt jetzt für mich so, als hättest du das dann auch, also als hättest du das geglaubt. Ich sag jetzt mal Poltergeist, aber in dem Moment war es dann der angebliche Ruf des Universums. Was war für dich noch so drin? Aliens? Hellsehen?
Nein, Aliens nicht wirklich. Hellsehen, wieso nicht? Hellfühlen? Ja, wieso nicht das alles? Vor allem war ich halt einfach in einer Lebenskrise und hab nach Lösungen gesucht, dass ich da wieder rauskomme, dass ich wieder zu meiner Lebenskraft komme. Weil, weißt du, ich bin ein Mensch, ich habe wirklich unverhältnismäßig viel Lebenskraft, mein ganzes Leben gehabt.
Die strahlst du hier so dermaßen aus gerade auch.
Ja.
Ja.
Und ich bin ja nicht unter Drogen, das ist einfach ein Geschenk. Und dann plötzlich war ich wie ein ausgetrocknetes Schwamm und ich konnte damit überhaupt nicht umgehen. Und das hat mich wirklich niedergedrückt. Und dann kam noch dazu, in dieser Zeit hatte ich meine berufliche Höchstfahrt, unter anderem auch in Münster. Ich war ja Kostümbildnerin an verschiedenen Theaterbühnen und das war mein absolutes berufliches Highlight. Da konnte ich mich so austoben, wenn man so möchte. Und die deutschen Bühnen hatten auch einen viel größeren Etat als wir winzigen Schweizer Theater. Wir haben ja nur 5 und davon ist, ja, also das ist kein Vergleich zu Deutschland. Und als ich meinen damaligen Partner, also meinen jetzigen dritten Ehemann kennengelernt habe, habe ich gewusst, das ist eine Beziehung, wo du nicht ständig hin und her pendeln kannst. Entweder bleibst du mit ihm, dann musst du das Theater sausen lassen. Und das habe ich auch aufgehört. Und das war wirklich schlimm für mich, weißt du?
Der Schamanismus hat für Zoe einen klaren Anreiz, denn sie sucht irgendwas, woran sie sich festhalten kann, das ihr hilft, weiterzumachen im Leben. Dabei ist der Schamanismus eine der ältesten Formen religiösen Denkens. Er wird nicht direkt als Religion verstanden, sondern als ein Komplex aus religiösen Vorstellungen und Ritualen, die in Verbindung mit der Person des Schamanen stehen, der dann wiederum magische Fähigkeiten haben soll. Anders als bei vielen anderen Religionen steht im Schamanismus der Schamane selbst im Zentrum und nicht irgendein Gott. Heute im modernen Schamanismus geht es vielen um Selbsterfahrung und natürlich auch ein Stück weit um die Befriedigung der religiösen Bedürfnisse. Es geht um die Suche nach Spiritualität, die Sorge um die Umwelt oder auch die Begeisterung für alternative Heilpraktiken. Das klingt jetzt für manche vielleicht irgendwie anziehend, faszinierend oder vielleicht auch einfach nur gut. Doch hinter all dem Hokuspokus lauert eine tödliche Gefahr und dazu hören wir gleich mehr. Erstmal nur bis hierhin kann man aber doch verstehen, dass sich Zoe von sowas angezogen fühlt, oder? Sie sagt, ich war in einer Lebenskrise und habe nach Lösungen gesucht, um da wieder rauszukommen. Sie ist am Boden und will einen Ausweg finden. Dabei ist sie den Schrecken seit Jahren gewohnt, denn es ist nicht die erste schwierige Phase in ihrem Leben. Als Kind wächst Zoe in einem unglaublich strengen Elternhaus auf, wo das Motto immer lautet, der Wille des Kindes muss gebrochen werden. Da gehen wir jetzt tiefer rein. Um zu verstehen, wo Zoe gelandet ist, will ich erstmal wissen, wie sind Zoes Eltern zu ihr als Kind?
Also ich möchte zuerst sagen, wie sie überhaupt waren, weil die Beziehung zu uns war eine Folge von dem, wie sie selber gestrickt waren, weißt du?
Die berühmten Geschichten in den Geschichten, auch deine Eltern haben ihre Geschichten.
Ja, mein Vater war im 42 hat er die Kinderlähmung gekriegt, damals gab es ja diese ganzen Polio-Epidemien.
Ja.
Und er war ein Bergsteiger, ein Kletterer, ein Fahrradrennfahrer, also er war ein sehr sportlicher Mann. Und weißt du, wenn du plötzlich eine Lähmung hast, bis fast zu den Lungen, also das muss absolut schrecklich gewesen sein, dann war er 1,5 Jahre in der eisernen Lunge. Das ist so eine Art Sarg, wo man dich einfach wendet. Und das war übelst.
Der liegt in einem Metallkorsett, ja, und kann immer nur gedreht werden.
Genau, und das war von Nonnen, die haben diese riesigen Lazarette von gelähmten Menschen gepflegt. Und das Einzige, was sie sagten, wenn sie reinkamen am Morgen, war Memento Moris, Gedenke des Todes. Das war das, was sie sagten.
Oh Gott.
Und dann haben sie die Nachttöpfe geleert, ja, und haben ihnen zu essen gegeben. Kein, wie geht's dir? Kann ich dir irgendwas Liebes tun? Oder irgend so. Das war wie Vieh. Und dann starben die meisten weg. Also die wurden dann rausgerollt, dann kamen neue. Also es muss ganz furchtbar gewesen sein. Und das hat meinen Vater irgendwie zerbrochen. Und dann hatte meine Mutter schon gekannt, bevor er gelähmt war. Und als er als Gelähmter dann plötzlich auftauchte, wollte meine Mutter eigentlich diesen Mann nicht, hatte aber nicht den Mut, ihm das zu sagen, weil die Schuldgefühle dann wahrscheinlich zu groß gewesen wären. Dann hat sie halt, wie man so sagt, ihr Kreuz getragen und diesen behinderten, arbeitsunfähigen Mann geheiratet und hat dann während 17 Jahren die Familie geschmissen mit 4 Kindern.
Ja.
Es war einfach, weißt du, das war ja klar, dass die völlig überfordert waren und wahrscheinlich mit ihrem eigenen Schicksal schon nicht zurechtkamen.
Okay.
Und wir Kinder, wir kamen da, ohne dass wir erwünscht waren. Und die haben das Beste gemacht, was sie konnten, aber das Beste war halt sehr wenig.
Ja, ich finde das sehr, sehr fair, dass du das so einstufst. Denn ich denke sofort, als du das jetzt gerade von deinem Vater erzählst, an die rumänischen Waisenkinder. Mhm. Da gab es ja in Rumänien eine ganz lange Zeit, wo, ich meine, es gab ein Verbot von Abtreibung plötzlich in einer diktatorischen Phase dort. Und dann gab es ganz, ganz viele Kinder, die von ihren Eltern nicht gewollt waren, die wurden heimgebracht und da ganz, ganz grausam behandelt in dem Sinne, dass man denen zwar Essen gegeben hat und ein Bettchen und ein Dach über dem Kopf, aber überhaupt keine Zuneigung, sich nicht um die gekümmert hat. Da fehlte all dieses Zwischenmenschliche, was ein Kinderhirn lernen muss. Und ich dachte jetzt gerade, als du das beschrieben hast, wie man deinen Vater da hingelegt hat als Kind und dann dieses Memento Mori ihm eingebläut hat, Gedenke des Todes, so nach dem Motto, jeden Tag, ohne dass man mal in den Arm genommen wird, ohne dass mal mit dir jemand spricht. Wie geht's dir? Was fühlst du? Dass das einen Menschen wirklich so nachhaltig beeinträchtigt, dass der nachher natürlich kaum in der Lage sein kann, sich da gefühlsmäßig wiederum mit dem eigenen Kind zu beschäftigen. Und das ist, glaube ich, etwas, denke ich jetzt gerade nochmal direkt einen Schritt weiter, was ganz, ganz viele von uns insofern betrifft, als dass unsere Eltern vielleicht nicht in irgendeinem Metallsarg lagen oder als Waisenkinder in Rumänien nicht gut behandelt wurden, aber es eben immer diese Geschichten in den Geschichten gibt und vielleicht dann Eltern da waren, die auch als Kinder nicht gelernt haben, dass man über Gefühle reden darf, dass man mal Schwäche zeigen darf, dass man mal Angst haben darf und dass uns dann in der nächsten Generation genau das beigebracht wird.
Ja, so ist es. Bin ich überzeugt.
Ja, garantiert. Das kriegst du jetzt dann drüber von einem Mann, deinem Vater, der dann sagt, man muss den Willen von Kindern brechen?
Genau.
Wie macht er das?
Also wir waren halt, unsere Meinung, was wir uns wünschten, jedes Kind hat ja unzählige Wünsche.
Total.
Und das ist normal. Und er hatte halt andere Wünsche als wir. Er hatte Wünsche, dass wir in der Schule gut sind, dass wir selbstständig werden, selbstständig denken lernen und so weiter. Und wir hatten halt Wünsche nach Spielsachen. Mhm. Und demzufolge, also nur ein Beispiel. Mein ältester Bruder, der las so gerne Kriminalromane. Und der durfte nie einen deutschen Kriminalroman lesen. Wenn, musste das ein englischer, französischer oder italienischer sein. Weißt du, so war das. Es war immer mit einer Pflicht, mit einer verbunden. Nicht die pure Lebensfreude, der Lebensgenuss, das war absolut unwichtig, sondern die Leistung, das Resultat. Und die Leistung, das war wirklich das Entscheidende für meine Eltern. Gerade weil mein Vater gelähmt war und so lange, das hat so viele Jahre gedauert, bis er wieder Geld verdienen konnte, wollte er um jeden Preis, dass wir auch, was auch immer geschehen kann mit einem Kind oder einem Erwachsenen, dass wir lebenstüchtig sind.
Das Verständnis deines Vaters geht dann aber auch so weit, dass er sagt, du hast zu wenig Schläge erhalten und deshalb hast du uns später so viel Mühe gemacht.
Ja, ja, also bei mir war das so, weil ich war die Jüngste und eigentlich Papas Lieblingskind, so wie er halt einfach lieben konnte. Und die waren schon ein bisschen müde und meine Mutter war eigentlich Kunstmalerin. Und als ich 2 war, konnte sie zu Hause bleiben, weil mein Vater dann eben wieder Geld verdienen konnte. Und ab da hat sie wie wild gemalt. Also sie hat alles aufgeholt von diesen sozusagen verlorenen Jahren. Und da hatte sie ein Atelier im Dachstock und da stand immer, wenn sie gearbeitet hat, nicht stören. Und ich konnte mit einem blutenden Knie kommen, ich durfte nicht rein. Sie hatte keine Zeit für mich. Das war halt einfach so. Aber trotzdem habe ich wahrscheinlich mehr Zuneigung, mehr Zuwendung erhalten als meine 3 älteren Geschwister.
Okay.
Und sie hatten auch mehr Geld als für meine älteren Geschwister. Also ich war in ihrem Sinne die Verwöhnteste. Und darum hat er das später gesagt, dass ich halt zu wenig Schläge gekriegt habe. Und wenn er uns geschlagen hat, dann hat er immer bei meinem ältesten Bruder begonnen, dann meine Schwester, der andere Bruder und dann kam ich. Und da war er halt schon ein bisschen müde. Das heißt, er hat nicht mehr lange und so intensiv geschlagen wie bei beispielsweise meinem ältesten Bruder.
Aber das hat er gemacht, dann voll zugeschlagen oder das geht ja von bis?
Ja, also voll zugeschlagen. Mein Bruder, der, also das war ganz, also der hat einen Schaden davon getragen, psychisch, definitiv. Das war ganz schlimm. Meine Schwester konnte nicht immer zur Schule gehen, weil sie manchmal so verschwollen, verquollen war im Gesicht. Nein, das war wirklich ganz schlimm.
Und du stehst dann zum Glück als 4. erst in der Reihe.
Ja.
Deine Eltern sind sehr gläubig gewesen, sehr evangelisch.
Ja, also das waren so Namenschristen. Aha. Wir gingen so 3-4 Mal pro Jahr in den Gottesdienst, aber meine Mama hat immer beten müssen, das wollte mein Vater, vor dem Essen. Aber das war so ratzfatz, ich habe überhaupt nichts verstanden, was sie gesprochen hat. Weil das war so schnell, das war in einem Atemzug. Weißt du, so, komm, Jesus, sei uns, danke für das, was du uns beschert hast, Amen. So, also es war unverständlich.
Ah ja, finde ich deswegen interessant, weil ich oft das Gefühl habe, so dieses grundsätzliche Bedürfnis des Menschen an etwas zu glauben, Antworten auf die großen Lebensfragen zu finden, damit hat deine Geschichte hier heute angefangen, dass das ein unglaublich starkes Bedürfnis ist. Und dass mein Eindruck ist, dass die Religionen das Ganze oft in ein Korsett zwängen. Und da meine ich aber auch sowas wie Schamanismus mit und die Sekten, in die du noch kommen wirst, wo wir gleich drüber sprechen, wo dann genau dieses eigentliche Bedürfnis nicht befriedigt wird. Du denkst aber, durch die Religion müsste es doch befriedigt sein. Ich bin ja gläubig und da kriege ich all meine Antworten in der Bibel oder wo auch immer du sie suchst oder im Koran. Und dass das dann fast noch größeren Schaden hinterlässt, als wenn du gesagt hättest, ich setze mich damit überhaupt nicht auseinander oder anders. Du nix.
Ja, das glaube ich auch. Ne? Ich kenne aber auch, ich meine, bei uns zu Hause ging es nicht mal so weit, wie du jetzt beschrieben hast. Okay. Wir hatten einfach eine Bibel im Büchergestell. Mama hat gebetet und eben ein paar Mal in den Gottesdienst. Aber ansonsten haben wir eher die Meinung vertreten, also dieser Gott, wir haben schon genug Probleme ohne den. Also wir brauchen den nicht auch noch. Der war nicht präsent bei uns.
Hast du das als Kind so reflektieren können, alles, wie du das jetzt tust? Hast du verstanden, warum dein Vater so ist?
Nein, 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 auf keinen Fall. Ich habe gar nichts verstanden. Wenn ich mich auf Fotos sehe, dann bin ich immer überrascht, weil ich andauernd lächle.
Ah ja.
Und ich erinnere mich ja sehr genau, dass mir so unwohl war. Und ich glaube, ich habe einfach alles weggelächelt. Weil das die einfachste Art war. Da habe ich niemanden provoziert, da kriegte ich keine zusätzlichen Schläge und da war ich halt immer irgendwie der Sonnenschein der Familie. Und das war die leichteste Kür.
Dieser Sonnenschein wird mit 6 zu deinen Großeltern geschickt, die auf einem Bauernhof leben, um da zu helfen. Und es wird zu einem grausamen Vorfall kommen, wobei man jetzt das Gefühl hat, bei dir ist schon so viel Grausames passiert, dass man sich fragt, wie kann ein Kind das weglächeln? Ein befreundeter Metzger, der öfter bei euch in der Familie war, missbraucht dich immer und immer wieder. Erinnerst du dich noch, wie das angefangen hat?
Ja, also meine Tante hatte eine, wir haben das als Webstube bezeichnet. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das in Deutschland auch habt. Die Landwirte haben oft im Winter Tücher und einfach Stoff gewoben, um Zusatzgeld zu verdienen. Und das hat sie auch gemacht, plus natürlich die eigene Aussteuer und so. Mhm. Das war eine abgeschlossene Kammer und dieser Metzger und ich habe da irgendwas arbeiten müssen, keine Ahnung. Ich war dort und dann kam er. Und ich habe den gemocht. Es war an sich ein sehr freundlicher Mann. Er hatte selber Kinder, eine Frau, war auch Landwirt. Der hat das nur so nebenbei gemacht mit dem Tiereschlachten. Ja, dann ist er halt immer näher gekommen. Und so eine ganz präzise Erinnerung habe ich an das erste Mal nicht. Was ich weiß, ist der Geruch.
Ja.
Der Geruch ist noch heute, wenn ich jetzt davon spreche. Ja. Und ich sehe noch heute das Muster von seinen Hosen. Das ist präsent. Ich bin dann aus lauter Schmerz aus meinem Körper gegangen und ich weiß auch noch diesen Geruch von diesen Spinnweben. Ich war an der Decke oben, wenn man das so sagen kann.
Von oben auf dich runter.
Ja, in den Spinnweben, weil das wurde natürlich kaum je geputzt dort oben. Ja. Und ich habe die zwei da unten gesehen, das kleine Mädchen wie eine Puppe so irgendwie und der große Mann. Aber ich habe nichts gefühlt. Ich habe einfach da das gesehen, was da unten geschah. Und ich habe dann später in der Therapie gelernt, dass ich offenbar einen Teil abgespalten habe, dass das offenbar physisch zu intensiv war, dass das eigentlich eine Lebensrettung war für mich, dass ich aus dem Körper gegangen bin. Aber ich habe das nicht bewusst gemacht.
Wir nennen das Dissoziation. Normalerweise sind wir im Grunde eins, ne? Geist und Körper. Aber in den Momenten, wo so eine massive Belastung auftritt, das gibt es bei Unfällen, das gibt es bei Vergewaltigungen, das gibt es bei massiver Gefahr, kann es zu einem Aufspalten kommen. Dann macht im Prinzip der Kopf die Schotten dicht. Natürlich ist man nicht wirklich unter der Decke oder in diesen Spinnweben. Das Schreckliche ist, man erlebt das in Wirklichkeit ganz konkret, was da gerade passiert. Aber ist es so eine Art allerletzter Versuch vom Kopf, das wieder hinzukriegen. Was übrigens später interessant ist, weil das in Therapien dann auch erstmal wieder zusammengebracht werden muss. Ne?
Ja.
Ja.
Also du meinst, ich war nicht real dort oben?
Natürlich nicht. Real sitzt dein...
Okay.
Okay. Da grinst okay. du jetzt verschmitzt. Was dachtest du, dass du wirklich mit deinem was denn da hochfliegst?
Ich habe mir dann vorgestellt, wahrscheinlich war die Zoe, die da oben war und da unten war irgend einfach so ein lebloses Wesen, das aussieht wie ich.
Super spannend. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben in unserer westlichen Kultur, und das findet sich auch in den Religionen immer wieder, einen sogenannten Dualismus. Und das kommt von René Descartes, ne? Ich denke, also bin ich. Wo man so eine Idee hatte, pass mal auf, der Mensch besteht eben dual aus zwei Sachen. Irgendeine Art von Fleischhülle, das ist der Körper, der geht so durchs Leben. Und dann gibt's diesen zweiten Teil, den kannst du jetzt Seele nennen. Wir würden in der Forschung heute Psyche nennen. Der schwebt wie so eine Wolke oder irgendwie was Übernatürliches da drüber. Wenn du dann stirbst, gibt's ja diese Idee von, ich glaube, 21 Gramm sind's, die Seele wiegen soll, die geht dann Richtung Himmel. Oder, so wie du es jetzt beschreibst, dann kommt so eine krasse Situation und dann geht deine Seele, deine Psyche, wenn du jetzt wirklich der Annahme wärst, du bist real da oben, unter die Decke in die Spinnweben. Jetzt kommt der Einspruch. Wir bleiben eins und wir waren schon immer eins. Und das zeigt die Forschung heute immer, immer mehr. Und das finde ich hochinteressant, dass du das jetzt gerade aufgreifst. Weil was wir sehen können, ist, dass diese Verbindungsachse zwischen Kopf und Körper so eng ist, dass zum Beispiel in unserem Bauch Gefühle mit entstehen. Dass das, was in unserem Kopf passiert, bis in die Zehen wirken kann und wieder umgekehrt. Bedeutet, in dem Moment, wo du diese Dissoziation erlebst, wo du denkst, du bist unter der Decke und guckst von oben auf dich herab, ist das natürlich ein Stück weit deine Realität, ne? Das produziert dein Kopf, deine Psyche, dein Gehirn im Zusammenspiel mit deinem Körper. Aber all das passiert ja nur, weil Nervenzellen in diesem Moment in dem Kopf des kleinen Mädchens feuern, das auf dieser Hose von diesem schrecklichen Mann sitzt.
Okay.
Verstehst du diesen Punkt?
Ja, krass.
Ja, ist ganz wichtig, ne, dass man sich das bewusst macht, weil wir oft so das, was du gerade beschreibst, in unserem Kopf so tief verinnert haben, weil dieser Dualismus immer und immer wieder uns eingebläut wird. Mhm. Ja, die Oma liegt jetzt hier tot, aber die Seele ist woanders hingegangen. Mhm. Das kann man sich sehr tröstlich vorstellen, aber es führt zu ganz gefährlichen Annahmen über uns selber, weil wir dann denken, ach ja, mein Körper, ich muss im Kopf gut drauf sein. Oder umgekehrt. Manche sagen, ich brauche einen sexy Körper, Kopf ist mir egal. Es wirkt immer zusammen. Ich will aber nochmal, wenn wir das jetzt geklärt haben, in diese Situation rein, weil ich das so schrecklich finde. Das ist ja jetzt gleichzeitig ein Moment, wo du sagst, naja, auf so einer philosophischen Ebene, wie ich das gerade beschrieben habe, oder psychologisch-wissenschaftlichen, können wir uns jetzt darüber unterhalten. Nichtsdestotrotz ist da ja die sechsjährige Zoe, die das erlebt, die jetzt unter diesen Spinnweben hängt, oben in der Decke in der Webstube und runter guckt. Was sieht die denn? Du siehst das kleine Mädchen da sitzen und dann macht der Metzger was?
Also willst du das jetzt wissen?
Ja, ehrlich gesagt, ja. Wenn du es nicht erzählen magst, aber nicht, ne? Also
es ist ganz schrecklich. Es ist wirklich ganz schrecklich, weil ich habe eigentlich, also ich kann es sagen, es schnürt mir ein bisschen den Hals zu, ich habe das jetzt nicht erwartet, ich kann das schon sagen, aber ich habe fast mein ganzes Leben danach Folgen getragen in Form von Albträumen und viele, viele, viele Therapien. Ja. Und das ist nicht weggegangen. Erst als ich Christ wurde und eine Traumaseelsorge gemacht habe, ist dieses Erleben von damals weg. Und noch heute, Leon, habe ich manchmal ansatzweise diesen Albtraum. Nicht mehr, ich kann jetzt damit umgehen. Ich weiß sofort, das ist nicht mehr lebensbedrohlich. Ja. Das ist nur Traum. Ja. Vielleicht auch für andere Menschen, die auch sowas erleben. Das ist wirklich prägend, auch wenn man das Gefühl hat, das ist längst vorbei. Ich habe diesem Mann vergeben und, und. Es ist wirklich krass, wie das Leben beeinflussen und beeinträchtigen kann. Das ist wie ein Stempel, wie eine Art Stigma.
Ja, und Zoe, vielen, vielen Dank, dass du das so klar sagst, weil ich glaube und deswegen mag ich diese Arbeit, die ich hier machen darf, so sehr, auch wenn sie nicht leicht ist. Ich höre mir das ja nicht gerne an. Niemand, der jetzt dir gleich zuhört, sitzt da und denkt, ah, da wird jetzt eine Sensationslust befriedigt oder irgendwie krass was beschrieben, wo man so denkt, boah, das ist jetzt hier wie True Crime. Nein, ich finde bei diesen Momenten ist deswegen so wichtig, dass wir damit durchgehen, um es ein Milliardstel zumindest vielleicht nachempfinden zu können und besser dadurch zu verstehen, was macht das mit Menschen? Was macht das mit dir? Und deswegen ist bei mir immer die Regel, wenn jemand sagt, ich kann darüber nicht sprechen, ich möchte darüber nicht sprechen, es belastet mich auch nur ein bisschen, dass ich sofort sage, absolutes Verständnis. Aber wenn du sagst, du kannst es ungefähr schildern, dann sage ich, ist das doch etwas, wo wir, wenn wir sagen, oh, das wollen wir aber gar nicht hören, die Augen zumachen würden vor der Realität. Und das ist eben hier mein Ansatz.
Also Ich habe die Erinnerung, ich habe ja gesagt, dass ich das Detail, das Konkrete nicht mehr weiß. Ich habe das verdrängt bis heute. Aber ich habe die Erinnerung, dass ich etwas schlucken musste. Mhm. Und dieser Albtraum, der war immer zum Thema Schlucken. Und ich habe diesen Albtraum gehabt, als ich zum ersten Mal mit so Mitte 20 ein Statusmittel, ein homöopathisches Statusmittel eingenommen habe. Und das hat irgendwie diesen Albtraum hochgebracht, okay, den ich ab da wirklich in den letzten Jahren manchmal zweimal in der gleichen Nacht hatte. Und das Thema ist einfach, dass ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss jetzt so ganz kleine Giftkügelchen schlucken. Und wenn ich sie schlucke, wenn ich sie runterschlucke, dann bin ich tot. Das war mein Drama. Und du weißt, wie das ist. Du hast irgendwas im Mund, ja, und irgendwann musst du schlucken. Ja. Und im Moment, wo ich das dann später natürlich im Traum, oder weil ich ja diesen Albtraum immer wieder hatte mit diesem Schlucken, mit diesen Giftkügelchen. Und wenn ich dann geschluckt habe, dann habe ich zu schreien begonnen wie am Spieß. Also wirklich, ich weiß nicht, ich denke, die Nachbarn haben das noch gehört. Und mein Mann daneben natürlich, der ist immer aufgeschreckt und der hat ja auch geschlafen. Ja. Und das war auch für ihn nicht lustig. Und dann habe ich manchmal, bin ich ins Bad gesprungen und habe das Gefühl gehabt, jetzt sterbe ich. Oder dann habe ich das Gefühl gehabt, am Morgen gibt es mich nicht mehr. Also es war wirklich furchtbar. Und ich habe so viel psychologische Therapien, Familienstellen, ja, Traumatherapie, klassische, was weiß ich, Therapien, ja, gemacht. Es ist einfach nicht weg. Im Gegenteil, je mehr, ich bin dann natürlich immer tiefer in die Esoterik abgerutscht, was wohl kaum weise war. Und dadurch wahrscheinlich auch, weil ich selber immer wie medialer wurde, habe ich diesen Albtraum dann immer öfters gehabt. Also genau das Gegenteil ist geschehen von dem, was ich mir erhofft habe.
Und siehst du, Zoe, deswegen finde ich das so stark von dir und so gut und bin dir sehr, sehr dankbar, dass du das gerade geschildert hast. Es ist unerträglich, sich das vorzustellen, dass da irgendwie so etwas stattfindet, wo dann so ein Albtraum draus entsteht. Und gleichzeitig hast du gerade fast nur in einem Halbsatz gesagt, dann bin ich in die Esoterik abgerutscht und es wurde eigentlich nur noch schlimmer. Wenn wir begreifen möchten, was für riesige Gefahren in solchen esoterischen Ideen liegen, wenn es um wirkliche psychische Probleme geht, dann müssen wir ja begreifen, wo du herkommst. Wir werden da gleich noch viel tiefer reingehen. Erstmal aber, wie löst sich jetzt diese Situation für dich auf? Mit 6 fing es an, wann ist Schluss und wie kommst du da raus?
Ich weiß nicht mehr genau, wann es fertig war, so mit 12 vielleicht.
Ja.
Für mich war das Schlimmste in dieser Geschichte, dass dieser Mann dann noch eine Tochter bekam, nach 3 Söhnen. Und ich war dann in großer Sorge, ob er diese Tochter wohl in Ruhe lässt oder nicht. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Aber ich habe wirklich sehr gelitten unter dieser Geschichte. Und das hat natürlich mein gewalttätiger Vater plus dieser Mann. Ich denke, das war auch ein Grund, warum ich mich später immer in die genau falschen Männer verliebt habe, die entweder gewalttätig waren oder sonst irgendwelche narzisstischen bis psychopathischen Neigungen hatten.
Glaubst du aber auch, wenn es natürlich dann viele Wendepunkte gibt, von denen wir jetzt schon ein bisschen was gehört haben, dass das aber auch mit einem langen Weg dann dazu führt, dass du hier heute vor mir sitzt, fast 70 bist, ich sag's jetzt, ich meine es völlig ernst, aussiehst ja wie Mitte 40, mich anstrahlst mit einer Power, mit einer Energie, mit einer Freude und mit so einer Art, die ja auch in allem, was du sagst, irgendwie so mitschwingt, wo man denkt, die will man einfach in den Arm nehmen und freut sich, mit der im Raum sitzen, das ist eine Energiequelle. Glaubst du, dass das auch zusammenhängt?
Ja, ich wurde ja auch beschenkt. Da war ja nicht nur Leid. Das habe ich erst vor wenigen Jahren verstanden. Also ich mache jetzt einen ganz großen, ja, Zeitensprung. Ja. Ich bin ja heute gläubige Christin, weil es gibt ja auch da ein riesiges Feld. Du hast es vorhin schon anklingen lassen. Und nicht alles, was sich Christ nennt, hat wirklich eine Beziehung zu diesem Jesus, was bei mir der Fall ist. Und das hat mich wirklich verändert. Und ich habe dadurch, irgendwann hat mir dieser Jesus gezeigt, hey, ich war immer bei dir, auch wenn du das nicht bemerkt, okay, hast. Und ich habe immer geschaut, dass du nicht ganz durchdrehst und verrückt wirst. Okay. Darum habe ich dir einen wirklich großen beruflichen Erfolg geschenkt und eben diese Lebenskraft und auch einen Optimismus, immer das Schöne zu sehen. Und das hat mir geholfen. Ich denke, das war wirklich eine Gerechtigkeit.
Zoe erlebt Grausames in ihrer Kindheit. Und obwohl sie die Details weglässt, schnürt es einem die Luft ab, wenn man ihr zuhört. Man fühlt direkt mit und merkt auch, finde ich, nochmal ganz krass, welche Kraft sie heute ausstrahlt nach diesen Erlebnissen. Zoes Vergewaltiger wurde übrigens verurteilt und dazu kam es nur auf Umwegen. Mit 15 verbringt Zoe eine Nacht nicht zu Hause, sondern irgendwo anders und ihre Mutter alarmiert daraufhin die Polizei. Tatsächlich war Zoe bei einem jungen Mann, in den sie sich ein wenig verliebt hatte. Dabei beruht alles auf Gegenseitigkeit, es ist eine Art Jugendliebe halt. Im Verhör mit der Polizei will Zoe den Mann des jungen Namens nicht verraten, weil sie sich Sorgen macht, dass der Ärger bekommt und nennt stattdessen den Namen des Metzgers, ihres Vergewaltigers, ihres Peinigers. Die Polizei fährt zum Metzger und der gesteht sofort. Vor Gericht sagt Zoe dann selber als Zeuge nicht aus, weil sie mit der Situation total überfordert ist. Und auch innerhalb ihrer Familie wird die Vergewaltigung nie besprochen. Und das müssen wir uns bitte einmal vorstellen, weil ich sowas immer wieder berichtet bekomme. Ein Kind erlebt das, was Zoe erlebt hat. Giftkügelchen schlucken, hat sie es genannt. Wie schrecklich muss es sein, wenn sowas danach einfach totgeschwiegen wird? Zoe löst sich entsprechend früh von ihrem Elternhaus und wird mit 17 so richtig selbstständig, als erste unter ihren Geschwistern. Sie besteht dann eine Aufnahmeprüfung zum Grafikvorkurs und legt einen sehr guten Karrierestart hin. Ausbildung als Textildesignerin in der Ostschweiz, Abschluss mit Bravour. Anschließend bekommt sie dann die Möglichkeit, nach Finnland zu gehen, um bei einer bekannten Designerin zu lernen. Doch Zoe lehnt ab, denn sie hat einen Mann kennengelernt. Mit 21 heiratet sie das erste Mal. Es ist ein junger Jurastudent, der sie über alles liebt und mit ihr zusammen sein will. Das einzige Problem, Zoe, ist gelangweilt von ihm. Denn er ist, wie sie sagt, der perfekte Typ. Und auch bis heute haben sie noch eine enge Freundschaft, aber ihr fehlt die Leidenschaft. Zoe erklärt sich das so. Sie orientiert sich immer an den Beziehungsmodellen, an den Männern ihrer Kindheit und Jugend und meint auch, dass das Böse in den Märchen immer das war, was sie mehr fasziniert hat als das Gute. Ein guter, ein netter, ein zuvorkommender Mann ist ihr dann, so interpretiert sie das, einfach zu langweilig. Wie wir gehört haben, findet die Hochzeit dann trotzdem statt, weil Zoe und ihr Partner gläubig werden. Doch bevor Zoe soweit ist, professionelle Therapien in Anspruch zu nehmen, findet sie erstmal Trost im Schamanismus, in der Esoterik, später auch in Jesus. Das ist für mich jetzt ganz persönlich schwer vorstellbar, aber eben überhaupt keine Seltenheit. In der Not suchen Menschen oft Halt in der Spiritualität, haben wir hier auch immer wieder gehört. Für Zoe ist es dann die Esoterik, ein Begriff, der vom griechischen Wort Esoterikos abstammt, was so viel bedeutet wie nach innen gerichtet, der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Und genau darum geht's und hierin liegt auch ein ganz großes Problem. Die Esoterik sucht nach einem höheren Wesen und will eine spirituelle Erfahrung liefern. Dabei beruht das Esoterische nicht auf einer vernünftigen Abwägung von Gründen, nicht auf naturwissenschaftlichen Einsichten, sondern auf okkulten, übersinnlichen Kräften. Und da wird es gleich nochmal hochinteressant, wenn Zoe uns erklärt, was die Esoterik in diesem Moment auch für Gefahren mit sich bringt. Weil wir können uns ja schon vorstellen, wenn ich in Not bin und mich auf sowas verlasse und eigentlich Hilfe bräuchte, die wirklich wirkt, die nicht auf irgendwelche übersinnlichen Eingebungen hofft, dann kann es natürlich sein, dass es plötzlich alles noch viel schlimmer wird. Werden wir gleich alles von Zoe hören. Die fühlt sich ja, wissen wir schon, erstmal vom Schamanismus angezogen. Doch lange bevor sie den Flyer dazu entdeckt, kommt sie schon in Berührung mit extremen Glaubensrichtungen. Wie fängt das alles an?
Meine Schwester war gläubig geworden. Die war so eine Rucksacktouristin, wie es in den 70er Mode war, auf Welttournee und so. Ja, eine Tramperin. Und dann ist sie zurückgekommen und war gläubig. Aber wirklich echt. Also die große Kanne hat sie da gemischt und das vergingen keine zwei Minuten und die sprach von Jesus und wir fanden das unerträglich. Und dann hat sie natürlich immer gesagt, ja, du, weißt du, Schwester, du darfst nicht mit diesem Pierre zusammenwohnen, weil ihr seid nicht verheiratet, das ist Sünde und ich fand das so doof, was sie sagte. Und sie hat einfach nie Ruhe gelassen und hat uns wirklich missioniert, wie es halt einfach unangenehm ist. Und dann kam irgendwann so ein Typ in die Stadt nach Lausanne, wo ich damals wohnte, und hat evangelisiert. Und der hat so einen Druck aufgebaut, dass ganz viele am Ende dieses Vortrags nach vorne gestürzt sind und gesagt haben, ja, ich will auch diesem Jesus nachfolgen, weil sonst gehe ich ja in die Hölle. Ja. Das ist, was wir verstanden haben. Also voll wirklich
Gehirnwäsche.
Natürlich ist es Ja, schon ein bisschen. Und wir sind da nach vorne gegangen und haben gedacht, ah, okay, dann gehen wir nicht in die Hölle, dann ist das abgehakt auf unserer Checkliste. Und dann haben wir zu glauben begonnen und in dieser Kirche, wo wir dann waren, haben sie uns gesagt, ihr solltet heiraten. Und darum haben wir geheiratet. Nicht, weil wir das wollten, sondern eigentlich diesem kirchlichen Diktat zuliebe. Und kaum waren wir verheiratet, waren wir auch schon wieder getrennt. Also es war einfach, nachdem ich unterschrieben habe auf dem Standesamt, habe ich gewusst, es war ein Fehler.
Du hast jetzt schon immer wieder angedeutet, auch ganz am Anfang, dass dann die toxischen Beziehungen in dein Leben kamen. Gibt es da auch noch Männer, die du im Kopf hast?
Ja, einige. Nach dieser ersten Ehe war ich sehr verzweifelt, weil ich habe gedacht, ich schaffe das irgendwie nicht. In meiner Familie war niemand außer mir geschieden. Und also wie die Ehen waren, das ist ein anderes Thema, aber man blieb auf alle Fälle zusammen.
Alles, wie es sich gehört.
Genau, der schöne, nette Anschein und so. Ja, ich war natürlich ein Schandfleck, weil ich das irgendwie nicht hingekriegt habe. Und dann habe ich gedacht, so, und jetzt muss ich wirklich, ich muss in die Welt, ich muss meine Erfahrungen sammeln. Ich war ja damals erst so 23, also ich war ja wirklich jung. Und ich habe mich dann in einen Nordafrikaner verliebt, es war ein sehr schöner Mann, ein Berber mit blonden Locken und blauen Augen. Und es war die absolute Katastrophe. Und weißt du, wer mich gerettet hat von dieser Beziehung? Weil die wurde dann wirklich lebensbedrohlich. Mein Ex-Mann.
Aha.
Also das war wirklich ein guter Typ.
Okay.
Der hat mich nicht losgelassen, weil er hat gespürt, dass da etwas ganz Ungutes läuft.
Bevor der dich retten kann, erstmal verstehen, wovor muss der dich retten?
Also der hat mich sehr geschlagen. Der war krankhaft eifersüchtig. Und der hatte auch noch andere Frauen neben mir, ich habe das nicht gewusst. Es kam dann zu einem Prozess und er hatte dann 15 Jahre Landesverweis erhalten und hätte mir viel, viel Geld zurückzahlen müssen. Also es war wirklich eine ganz üble Geschichte. Aber ich möchte da ehrlich gesagt lieber nicht so sehr in die Details gehen.
Wie geht's dir dann damit?
Damals, das war das schlimmste Kapitel in meinem ganzen Leben. Ja. Also damals habe ich mir gesagt, entweder bringe ich mich um, und das ist mir nicht gelungen. Oder dann gehe ich in Therapie.
Also gab Suizidversuche, du warst wirklich...
Ja. Aber ich war auch zu wenig mutig, zum Glück, um das wirklich intelligent genug zu machen. Weil das kann man ja, dass man dann wirklich stirbt. Und dieses Ultimative habe ich nicht gemacht. Aber ich habe dann gesagt, gut, dann muss ich in Therapie. Ich muss mich kennenlernen. Ich bin eine Art Zombie, von meinen Gefühlen abgespalten. Beruflich gut, aber ansonsten wirklich eine Null. Und da habe ich mit den Therapien begonnen.
So, jetzt habe ich Angst um dich, weil wir wissen natürlich heute, damals galt das auch, dass Psychotherapie wirkt, dass Psychotherapie funktioniert, dass Psychotherapie hilft. Aber es muss halt eben die richtige sein. Und so wie ich dich bis hierhin kennengelernt habe, kommt jetzt gleich irgendeine Poltergeist-Geschichte, irgendein schamanistischer, weiß ich was, Heilsbringer, Jesus oder wer auch immer.
Noch nicht, das war noch ganz harmlos. Die erste Therapeutin, die hat mit Gestalttherapie gearbeitet und Transaktionsanalyse. Geht noch, oder?
Ja, kommt drauf
so
an, wie's
einigermaßen
gemacht ist.
Ja. Nein, das war damals, glaube ich, noch ganz gut. Sie selber ist dann in die Esoterik. Und hat dann verschiedenste Dinge gemacht, also die wirklich, weißt du, mit Toten, also Rückführungen in frühere Leben, dieses holotrope Atmen und so. Und ich habe das natürlich alles mitgemacht, weil ich habe ihr vertraut, sie hat mir ja auch geholfen.
Was ist holotropes Atmen?
Das ist beschleunigtes Atmen. Und durch dieses beschleunigte Atmen, also du atmest viel zu viel Luft ein, ja genau. Und dadurch gehst du zuerst über ganz starke Muskelanspannungen, also es ist höchst unangenehm. Und wenn du das durchgegangen bist, kommst du in einen anderen Zustand.
Jetzt lass mich raten, dieser andere Zustand soll mich dann, weil ich irgendwie in meinem Bewusstsein jetzt plötzlich irgendwo bin, vom Trauma befreien.
Zum Beispiel.
Klasse.
Genau. Das habe ich gemacht und dann hat sie begonnen mit Familienstellen und dann mit dem Graf Dürkheim, also so Zen-Buddhismus und so weiter und so fort. Und ich habe das dann alles mitgemacht.
Das heißt, jetzt in dem Moment geht dann die Tür auf in die gefährliche Welt.
Ja, aber es war noch nicht ganz gefährlich. Ich hatte noch so einige Vorbehalte und es hat mir damals auch geholfen. Also meine Gefühle oder zumindest ein Teil meiner Gefühle sind durch diese Therapien zurückgekommen. Ich habe dann mindestens ja so eine Art Gefühlswahrnehmungen okay. haben können. Und das fand ich gut. Ja.
In welchem Moment jetzt in diesem Prozess kommt dann dein Ex-Mann und befreit dich aus dieser toxischen Beziehung?
Das war vorher. Da war ich noch nicht in der Therapie. Das war bevor, da war ich noch mit diesem Nordafrikaner zusammen, dem ich völlig ausgeliefert war. Ich war dem völlig hörig. Das war wirklich krank. Das war auch eine total Sadomaso-Beziehung. Also wirklich völlig krank. Weißt du, ich war in einer so schlechten Verfassung, dass ich am Ende der Beziehung so ganz simple Rechtschreibefehler machte, was ich vorher nie machte. Zum Beispiel die, D-I-E, ist ja wirklich simpel. Ich habe manchmal geschrieben D-I und es nicht mehr bemerkt. Also ich war schlecht drauf.
Ja, und dann kommt und der Ex-Freund, der weiße Ritter auf dem Ross und sagt, Ex-Mann, und sagt, ich hole dich da raus.
Ja, genau. Und er hat mich dann zu seinem Onkel gebracht, der ein bekannter Anwalt war. Und da kam das alles ins Laufen.
Zum Glück.
Und dieser, ja.
Die toxische Beziehung endet also dann ganz am Boden, wo man nicht mehr weiß, wie man die schreibt. Fängst du dann diese Therapien an? Das startet erstmal gut. Du kriegst zumindest Gefühle zurück. Und jetzt geht's dann aber plötzlich ins Buddhistische. Irgendwelche merkwürdigen Atemtechniken werden angewandt. Es geht ins Esoterische mit dieser Therapeutin.
Genau.
Ich habe bei diesem Ganzen immer so das Gefühl, dass in Deutschland, auch so in meinem Bekanntenkreis und Umfeld, jetzt auch ganz viele Leute sagen können, Leon, was bist du denn da so streng und willst du jetzt hier aufs Esoterische draufhauen oder auf, ach, du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Hassmails ich so bekomme, wenn ich was gegen das Heilpraktikertum sage. Und dann denke ich immer, Leute, ich hab da nichts dagegen, dass jemand an irgendwas glaubt. Ich habe auch nichts dagegen, dass jemand andere Methoden ausprobiert und. Aber ich will bitte nur immer auf eins hinweisen. Die riesige Gefahr ist, dass Leute, die wirklich am Boden sind, Leute, denen es wirklich schlecht geht, nicht mehr unterscheiden können, dass diese Methoden, wenn überhaupt mit irgendwelchen Zufällen oder irgendwelchen Glücksmomenten, also weil man einfach Glück hat, helfen und nicht an sich helfen. Sie sind eben nicht naturwissenschaftlich belegbar wirkend und zwar nicht nur das, sondern können dann sogar ins Gegenteil wirken. Wenn ich mir jetzt vorstelle, du holst da mit irgendeiner Atemtechnik das Trauma wieder nach vorne und das wird nicht professionell begleitet und es geht eigentlich um was ganz anderes, wenn man mit so einem Trauma arbeitet, dann können einfach Katastrophen entstehen. Und das ist mir so, so wichtig, dass man das auf dem Radar hat. Und deswegen würde ich mir einfach wünschen, dass wir all diese Techniken, was so in die ESO-Schiene geht, ja, von mir aus da lassen, wo sie sind, aber dass wir wissen, das ist auch brandgefährlich, ne? Da will ich nie jemandem irgendwas verbieten, weißt du, weil ich auch immer das Gefühl habe, so man glaubt an verschiedene Sachen und die Leute dürfen auch, finde ich, alles ausprobieren, was sie so machen möchten. Aber gerade das, was du eben gesagt hast, das sind dann irgendwelche Prediger auf Bühnen, irgendwelche Schamanen, die einem irgendwie das große Heil versprechen. Und wenn man dafür empfänglich ist, dann kann es eben brandgefährlich werden.
Ja, also ich gebe dir vollkommen recht. Und ich sehe es heute so, dass ich beispielsweise süchtig war, schlussendlich, nach diesen esoterischen Methoden. Und vom einen zum anderen mit immer einem, wie soll ich sagen, das ist wie ein Junkie. Nach dem Trip geht es langsam runter, zuerst ist er high und ist alles gut und Ekstase und was weiß ich. Und dann fällt er immer tiefer und irgendwann beginnt er nervös zu werden und braucht die nächste Dosis und so war
das. Das ist ein schönes Bild.
Ja, und in Deutschland habt ihr ja diese Selbsthilfe Zentren, also es gibt ja, ich weiß jetzt den genauen Namen gerade nicht, aber es gibt heute in Deutschland Organisationen zum Ausstieg von Ex-Esoterikern, weil die sehr oft Hilfe brauchen, weil die Schaden genommen haben. Ja. Am Geist, am Leib, im Portemonnaie sowieso, aber auch psychisch, obwohl es doch das Gegenteil bewirken sollte. Und sehr lange zu Beginn ist das schön, nett, lieb. Esoteriker sind ja sehr oft sehr freundlich, voller Liebe und so, aber dann, wenn man zu tief reingeht, wenn man vom einen zum anderen geht, was schlussendlich früher oder später für ganz viele geschieht, dann wird es irgendwann schwierig. Und dann kommen für viele, wie für mich, die Albträume. Ob das von einem Missbrauch ist oder sonst was, spielt keine Rolle. Fast alle sagen, dass sie Albträume haben oder schlecht schlafen.
Das sagst du heute mit Jahren der Distanz. Damals ja. ist diese Zoe noch eine ganz andere Person und du gehst in verschiedenste Bereiche. Mach selber eine Ausbildung im Bereich zeitgemäßer Schamanismus, das war damals dein Türöffner. Ja. Gehst dann aber auch in den Bereich Lichtarbeit. Da habe ich mich gefragt, was ist das jetzt wieder?
Also das war dann wirklich eine krasse Station, meine letzte Station in einem spirituellen Zentrum. Und das hat von sich behauptet, dass wir heute in einem neuen Paradigma leben und dass eben diese Dualität, von der du gesprochen hast, dass wir diese überwinden können durch unser Bewusstsein und dass wir danach nur noch in der Liebe sind. Und was machst du dann, wenn dich irgendein Autofahrer nervt vor dir, weißt du, weil er, was weiß ich, zu langsam fährt, dann hast du doch wieder einen schlechten Gedanken oder du nervst dich, das solltest du ja nicht, das hat ja nichts mit Liebe zu tun. Folgedessen brauchst du eine neue Sitzung und eine neue irgendwas. Und ja, es ist ganz perfide.
Ah, ich verkaufe dir also den Eindruck, sobald du ein schlechtes Gefühl hast, läuft was nicht, weil das Leben ist ja nur Liebe und alles ist super und alles ist ja eins und so was. Ja. Alles du am Anfang gesagt hast, wo man erstmal dachte, ach, das klingt doch nach Wohlfühl. Dann gehst du raus aus dieser Sitzung, merkst aber, ey, ich schleppe hier eine Vergewaltigung mit mir rum. Ich schleppe hier Gewalt mit mir rum, die ich als Kind erfahren habe. Ich schleppe hier eine toxische Beziehung mit mir rum und merke, natürlich sind da Ängste, ist da Wut, ist da unangenehmer Affekt. Und jetzt denkst du, die einzige Lösung ist, ich muss da wieder hin.
Ja, das wird dir auch gesagt.
Krass, okay, das finde ich ganz, ganz wichtig, wie du es gerade beschreibst.
Ja, sicher. Weißt du, da spricht man beispielsweise, weißt du, jetzt gerade ist das Tor für dich offen. Du musst da durch. Ja. Wenn du das nicht tust, dann hast du nie mehr in diesem Leben diese Chance, um da durchzugehen? Mach das. Auch wenn es 10, 12, 15.000 Euro kostet. Egal. Geld kannst du immer wieder verdienen, sonst zapft die Pensionskasse an. Irgend so ein Mist. Ich habe das zum Glück nicht tun müssen, weil ich genug sonst Mittel hatte.
Wie viel gibst du da aus, so, würdest du sagen?
Oh, ich habe in diesem Zentrum, das war ein bisschen wie bei den Scientologen, weißt du, das erste Seminar war noch so erträglich, 1200 Franken für eine Woche, nein, das geht, ja, das geht für eine Woche, Und dann das nächste war schon 7000 Euro für 3 Wochen. Und dann hättest du noch den spirituellen Lehrer machen können. Das kostete dann bereits ungefähr 50.000 Euro. Also das sind mächtige Summen.
Wahnsinn. Wahnsinn.
Und viele Menschen, gerade in Deutschland, da sind die Ehen von Kollegen, die ich hatte, sind die Ehen kaputt gegangen. Der Mann hat das irgendwann nicht mehr mitgemacht oder die Frau, je nachdem. Die Kinder sind dann irgendwo im Nirvana gewesen und der eine Elternteil ist einfach verschwunden. Das gab dann komplette Abbrüche, weil die anderen sind ja auf einer tieferen Dimension, die verstehen das noch nicht. Da musst du dich trennen. Also es war ganz übel. Und die arbeiten heute irgendwo im Service, haben kein Geld mehr, kein gar nichts und glauben immer noch an diese eigentlich Sekte.
Das hört nicht auf?
Also das ist ein extrem großes Abhängigkeitspotenzial da drin. Ich weiß von Menschen, die kamen frei, also auch ich zum Beispiel, aber da wird dir gedroht. Das ist wirklich Sekten, wie eine Sekte. Man sagt, wenn du da rausgehst, dann nehmen wir dir alle Zugänge weg, also alle deine Fähigkeiten, die du bekommen hast. Das ist ja jemandem egal, wenn er geht. Aber dann wird noch gesagt, und dann werfen wir dich ins ewige Eismeer. Und da hat es dann schon Leute gehabt, die hatten Angst davor. Und ich habe das dann wirklich recherchiert und das war ein Unsinn, das war eine totale Lügengeschichte, das war eine Gehirnwäsche. Aber in diesem Zentrum beispielsweise sind nicht wirklich Freaks, sondern sozial gut situierte Menschen.
Das wollte ich gerade sagen. Das kann ja immer so sein, dass da irgendwie, ich habe sie jetzt so, diese beiden Rentner am Anfang, die du beschrieben hast, die da irgendwie zu so einem schamanistischen Seminar einladen. Da wird gekifft, da werden ein paar Räucherstäbchen angemacht, da sitzt so die alternative Szene und dann hat man einen schönen Abend am Lagerfeuer. Wen stört's? Hab ich überhaupt nichts gegen. Kann ich mir total nett vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Leute richtig nett sind. Für mich wird es pervers, wenn psychisch brillante Geister, raffinierte Köpfe, die auch die Psychologie verstehen, sie dann nicht zum Nutzen von Leuten anwenden, weil sie psychologische Profis sind, sondern sie einfach nur ausnutzen, um sich irgendwie die Taschen voll zu machen. Das ist auch das, weshalb ich heute an ganz vielen Stellen diesen, es gibt so viele selbsternannte Coaches da draußen, immer mit so einer ganz großen Skepsis denen begegne, wo du oft aneckst und dann so denkst, hä, was spricht denn gegen Sprüche wie, du musst deine Angst besiegen, und so Chaka-Mentalität, Carpe Diem, die haben dann oft so Slogans, wo du dann denkst, ja, könnte ich jetzt erstmal unterschreiben, macht total Sinn, aber eigentlich nein, es ist genau falsch. Du darfst Angst nicht besiegen wollen. Die Wissenschaft zeigt heute, es funktioniert völlig anders. Ängste muss man annehmen, verstehen wollen. Mit Profis, genau. Nicht alleine. Und das ist halt krass. Ich habe noch nicht ganz verstanden, dieses Lichtarbeiten, was ist das? Also du hast ja eben schon ein bisschen beschrieben mit diesen Gefühlen, es geht immer ums gute Gefühl. Aber ja, was heißt jetzt Lichtarbeit und was ist das für ein Institut, wo du da bist?
Also die Liebe ist Licht. Es geht darum, oder, dass wir Licht, dass wir Liebe verbreiten. Das war wie, wir hatten das Gefühl und es wurde immer so gesagt, dass wir eigentlich die rettenden Menschen sind für die ganze Welt, dass wir einen Auftrag haben in dieser Welt, die sich immer mehr verliert, dass wir unser Licht, unsere Liebe bringen müssen, dass wir das, den Energielevel der Welt durch unser Sein, durch unsere Reife, weil wir waren natürlich alle super alte Seelen, selbstverständlich, glaubten auch an die Reinkarnation, dass wir da wirklich einen Auftrag haben, dass die Welt nicht zugrunde geht, quasi. Und da gab es verschiedenste Arten, wie wir das gemacht haben, mit Gebetsketten, dass wir zum Beispiel die Meridiane bebetet haben, wöchentlich, gruppenweise. Ich hatte auch, ja, da haben wir ganz, ganz, ganz viel gemacht, weil wir waren wirklich überzeugt, dass wir die höchste Spezie der Erde sind, wiedergeborene. Beispielsweise die Maria, der Täufer Johannes, was weiß ich, all diese Gestalten aus der Bibel auch. Das war ja auch so krass, dass das ganz vermischt war mit der Bibel. Ich habe damals auch zu einem Jesus gebetet und ich hatte gedacht, es gibt einen Jesus und ich bete jetzt zu diesem Jesus. Und dabei war das ein ganz anderer Jesus. Das war eine verfälschte Geschichte. Die haben auch eine verfälschte Bibel. Es ist wirklich ein raffiniertes Gebilde und sie nehmen die Menschen über das Ego.
Zoe sagt bis hierhin ein paar ganz wichtige Punkte. Einmal, dass sie süchtig nach den esoterischen Methoden war und dass es da ein unglaublich großes Abhängigkeitspotenzial gibt. Und dann noch, dass es dieses raffinierte Gebilde in den esoterischen Methoden gibt, wo die Menschen über ihr Ego erreicht werden. Das zeigt hier nochmal wunderschön, dass es überhaupt nicht darum geht, wie intelligent oder reflektiert jemand ist. Als Zoe in die Esoterik rutscht, sucht sie einfach nur Hilfe und wird genau da gepackt, wo sie Schwächen hat. Dabei versucht sie ganz viel Unterschiedliches und begibt sich eben auch in verschiedene Therapieformen. Da müssen wir erstmal anerkennen, dass das ein unglaublich großer Schritt ist und auch total wichtig, weil nach traumatischen Erlebnissen, das müssen wir uns immer klar machen, können psychische Störungen vermehrt auftreten. Und dagegen hilft vor allem Psychotherapie, fundierte Psychotherapie. Und eine Form wäre dann die kognitive Verhaltenstherapie. Die ist besonders anerkannt und sehr verbreitet, wenn es um die Behandlung von Traumata geht. Dabei gibt es unterschiedliche Ansätze. Einer davon ist das Drei-Phasen-Modell. In der ersten Phase geht es darum, die Person zu stabilisieren und ihr überhaupt wieder Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Man versucht, eine therapeutische Beziehung aufzubauen und vielleicht auch soziale Beziehungen drumherum, damit die betroffene Person überhaupt wieder ein Gefühl von Sicherheit bekommt. Die zweite Phase ist dann die Beschäftigung, die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Dabei wird versucht, die betroffene Person mit dem Trauma zu konfrontieren. Also Erinnerungen und Emotionen zuzulassen, wieder nach vorne zu holen, ohne davon überwältigt zu werden. Das ist nicht einfach und dafür braucht es vor allem Expertinnen und Experten, die das anleiten. Psychotherapeuten, Psychiaterinnen, die dieses Prozedere mit begleiten. Das klingt jetzt vielleicht unangenehm, das Trauma nochmal hochholen, das Ganze nochmal in der Vorstellung zu durchleben. Aber genau darum geht es und ich sage es auch direkt, es ist sehr unangenehm. Ich habe dazu mal einen Trauma-Experten interviewt, der hat mir das so beschrieben. Wir holen die Erfahrung nochmal nach vorne, weil die Erinnerung ist eh da und versuchen dann in dem Moment die Gefühle, all das Unangenehme, was aufkommt, überhaupt mal wieder in eine Verarbeitung zu bringen. Also irgendwas im Kopf ist ins Stocken gekommen und jetzt durch die Exposition will ich das wieder anschieben, damit der Selbstheilungsprozess im Gehirn losgeht. Dazu holt man die Erinnerung nach vorne, all das, was die Person erlebt hat, und versucht gleichzeitig, dass es nicht zu einem Wiedererinnern kommt. Zum Beispiel, indem man die Person mit bestimmten Techniken beim Erinnern so ein Stück weit ablenkt. Das heißt, es wird beschrieben, was damals passiert ist. Es wird nochmal durchlebt, die Gefühle bekommen eine Chance, sich abzusenken, durchfühlt zu werden und damit in den Hintergrund zu treten, ohne dass sich die Erinnerung nochmal im Kopf verfestigt. Wenn man das geschafft hat, geht es dann irgendwann in die letzte Phase, die Reintegration. Hierbei soll Akzeptanz entstehen, damit das Trauma als Teil der eigenen Lebensgeschichte, als Teil der Vergangenheit akzeptiert werden kann. Hierbei geht es dann um Akzeptanz. Das Trauma soll als Teil der eigenen Lebensgeschichte akzeptiert werden können, um irgendwie wieder zurück in den normalen Alltag integriert zu werden. Ich persönlich muss wirklich sagen, dass ich immer, egal wie jemand versucht, dann damit zurechtzukommen, erstmal sage, wir müssen uns klar machen, dass eine traumatische Erfahrung wirklich maximal belastend sein kann für die Person, die sie durchmachen. Und dass Zoe heute so reflektiert über diese schrecklichen Ereignisse aus ihrer Vergangenheit sprechen kann, davor habe ich größten Respekt. Wie kommt sie ganz persönlich an diesen Punkt?
Ich wette, ich könnte mich auf eine Bühne stellen. Und ich wette, ich könnte es auch schaffen, dass ich irgendwie so vermittle, hey Leute, jetzt helfe ich euch da allen und rette euch alle. Und dann würde ich das, sobald ich so ein bisschen gut eloquent reden kann und vielleicht auch sowas irgendwas ausstrahle, weil ich vielleicht ein gewisses Charisma mitbringe, dann könnte ich Leuten einfach genau dieses Gefühl geben. Ich rette euch hier jetzt, ich helfe euch hier jetzt, ich bringe euch die ganz, ganz große Veränderung mit ganz leichten Tricks. Und das sehe ich immer und immer wieder, dass Leute das machen. Ja, und ich verstehe genau, was du meinst. Du packst mich da, wo ich irgendwie empfänglich bin.
Genau.
Und dann verspreche ich dir, davon gibt es noch viel mehr. Das müssen wir nur aus dir rausholen. Gib mir 50.000 Euro. Nicht so plump, sondern halt eben viel, viel psychologisch raffinierter. Yeah. Und es funktioniert. Es funktioniert. Weil du, du bist ja jetzt nicht irgendwie, das finde ich so interessant, du sitzt ja jetzt hier nicht vor mir und ich denke, ah, die komische Zoe, der Freak, natürlich, so jemand Dösigen kannst du irgendwie reinlegen. Im Gegenteil, man hat das Gefühl, du hast einen blitzscharfen Verstand, bist total reflektiert und schnell. Und das passiert dir trotzdem.
Ja.
Es kommt zu einem Wendepunkt in deinem Leben, und zwar Karfreitag 2011. Du wirst uns ja gleich erzählen, was da passiert. Als ich mich damit auseinandergesetzt habe in deinen Beschreibungen, in den Interviews, die du gibst und als, ja, auch was ich alles zu dir recherchiert habe, mich gefragt, ist das wirklich ein Wendepunkt? Und bist du wirklich jemand anders geworden? Da reden wir aber gleich drüber. Erstmal, was passiert an diesem Karfreitag 2011?
Ja, an diesem Karfreitag 2011 sitze ich vor meinem Altar.
Was heißt
mit
das?
Das ist so ein heiliger Bereich in meinem Raum.
In deiner Wohnung, zu Hause?
Genau.
Ja, okay.
Mein ganz persönlicher Raum. Das war auch da, wo ich gearbeitet habe als Lichtheilerin. Also ich war ja ein Medium. Ich habe den Leuten Fragen beantwortet oder mit den Händen geheilt und so. Einfach das war ein Teil, ein Bereich in meinem Arbeitsraum. Mein ganz persönlicher, intimer Lieblingsbereich und Raum. Einfach um die Wichtigkeit hervorzuheben. Ich war total überzeugt, das war mein goldenes Schloss. Und ich saß da vor meinen Buddha-Statuen, mit meinen, wie du sagst, Räucherstäbchen, einfach das ganze Primborium und habe gebetet. Und dann habe ich plötzlich auf meinem Brustkorb in meinem Herzen einen riesigen Schmerz gespürt. Also da war wie eine riesige Last auf meinem Brustkorb. Ich konnte wirklich kaum mehr atmen und ich hatte Todesangst. Vorher war nichts. Ich habe gebetet und urplötzlich war das da, aus dem Nichts. Und da habe ich in meiner Todesangst zu Gott gebetet, also zum wahrhaftigen Gott, und habe ihm gesagt, dass er mich, also wenn es dich gibt, dann musst du mich retten. Entweder nimmst du mich zu dir oder dann musst du mir da wirklich raushelfen.
Also ganz kurz, du sitzt vor diesem Altar, bist irgendwie mental schon in einem besonderen Zustand und jetzt kommt eine Todesangst, wo du so verkrampfst, dass du wirklich das Gefühl hast, ich sterbe jetzt.
Ja. Durch diesen Herzkrampf, weißt du, ich konnte kaum mehr atmen.
Ja.
Und das macht Angst.
Das glaube ich. Total nachvollziehbar. Aber um in diesen Zustand zu kommen, muss man natürlich auch schon diesen Altar als genau das wahrnehmen, wie du es gerade beschrieben hast. Ich glaube, das ist jetzt schwer nachzuvollziehen, wenn man wie ich jetzt keinen Altar zu Hause hat und sich nicht vorstellen kann, dass man sich alleine in sowas reinversetzen kann.
Ja, absolut.
Ich finde aber, vielleicht wichtig dazu nochmal, schon zu bedenken, wenn jemand so traumatische Erfahrungen gemacht hat und auch in anderen Kontexten, dass man sich allein über Vorstellungskraft halt eben in ganz krasse körperliche Zustände bringen kann. Naja, das haben wir ja am Anfang gesagt, ne? Diese enge Verbindung zwischen Kopf und Körper ist eben dann auch in solchen Situationen maßgeblich.
Ja,
so, also Todesangst, Herzkrampf, wer holt dich da raus?
Ich bin am Osterdienstag dann zum Arzt gegangen und habe gesagt, irgendwas stimmt nicht mit meinem Herzen, obwohl ich hatte da keinen Schmerz mehr, aber ich habe einfach Angst gehabt, dass da irgendwas nicht stimmt.
Ja.
Und dann hat er mich untersucht und hat gesagt, nö, das Herz ist gut. Und dann hat er mich so angeguckt und hat gefragt, haben Sie irgendeinen großen Stress? Und im ersten Moment habe ich gesagt, nein, null.
Ja. Ich bin ja Licht durch Liebe.
Ja, genau. Und im Nachhinein wurde mir dann natürlich voll bewusst, natürlich, ich hatte einen enormen Stress, ja. Weil eigentlich hätte es mir, ich hätte ja beinahe erleuchtet sein müssen, war es aber überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Und das hat mir großen Stress ausgelöst. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe gedacht, ja, okay, das war halt so, dann ja, wart mal ab. Und 2-3 Wochen später bin ich bei einer Kollegin gewesen, weil ich neue Bilder brauchte. Und die hat mir gesagt, dass sie Jesus Christus kennengelernt hat, dass sie sich taufen hat lassen im Zürichsee und hat mich gefragt, ob ich mal in einen Gottesdienst mitkommen will. Und da habe ich gedacht, ja gut, gehe ich mal mit. Ich war gerne mit ihr zusammen. Ich ging mit wegen ihr.
Nächster Tiefpunkt im Leben von Zoe und jetzt wieder empfänglich für die nächste Idee.
Ja, klar.
Ja, ne?
Ja.
Klingt so.
Ist so.
Ja.
Ist so.
Ja. Gut.
Mit allen Vor- und Nachteilen. Aber das ist genau das.
Fangen wir mit den Vorteilen an. Ab zum Gottesdienst und jetzt voll rein in die christliche Religion dann?
Ja, nicht unmittelbar. Ich hatte so wenig skeptisch, wie ich war, bei ganz vielen oder bei überhaupt den esoterischen Techniken, dem christlichen Glauben gegenüber war ich extrem skeptisch. Ich war auch enttäuscht von Gott.
Vielleicht auch wegen dieser Erfahrung mit deinen Eltern?
Ja, und auch, weil ich selber keine Kinder gekriegt habe.
Okay, was du dir gewünscht hattest.
Ja, ich habe gedacht, also wenn das ein Gott der Liebe wäre, dann hätte er mir zumindest ein Kind geschenkt. Das ist ja keine Sache. Und weil er das nicht gemacht hat, war ich wirklich extrem enttäuscht. Ich habe ihn gehasst. Darum fand ich es doppelt erstaunlich, dass ich in meiner Todesangst genau zu ihm gebetet habe. Mhm. Ich hätte ja auch zu Buddha oder zu Sai Baba beten können. Die waren mir viel näher und viel sympathischer.
Du betest zu Gott, so wie der auch bei euch angebetet wurde, als deine Mutter das Gebet beim Tisch runtergerattert hat, was eigentlich keiner interessiert hat.
Genau.
Ja.
Und dann war ich in diesem Gottesdienst mit dieser Freundin und habe während dem Gottesdienst, da kann man ja natürlich auch wieder sagen, weil ich so medial war, habe ich mir das alles eingebildet. Vielleicht war ich halb psychotisch, das können Kritiker sagen. Ich glaube persönlich nicht, aber weißt du, das könntest du wahrscheinlich besser beurteilen.
Ich war nicht dabei und ich finde immer, man muss dann an solchen Stellen auch mit dem Urteil vorsichtig sein.
Ja,
denn
ja.
Es gibt natürlich eine objektive Realität. Vor mir steht ein Tisch. Aber ich fand das auch eben so interessant, als du das beschrieben hast mit dem Poltergeist, mit deinem Freund da in diesem Zimmer. Wenn dein Kopf sich dann einbildet, dass da irgendwelche Sachen runterfallen, ist das in dem Moment deine Realität? Wenn dein Kopf es schafft, dich von einer Vergewaltigungsszene zu lösen und unter die Decke zu bringen, um dich da irgendwie rauszuholen, ist das in dem Moment deine Realität? Also up to you. Ja,
ja, ja, ja. Ja, ja, und dann habe ich in diesem Gottesdienst so eine Art Liebesmantel plötzlich gespürt um mich herum. Also ich war wie in einer Wolke von Liebe.
Ausgelöst durch die anderen oder?
Nein, durch nichts. Das hatte null Bezug zum Predigtgottesdienst, überhaupt nicht. Ich saß da, ich habe dem zugehört da vorne, habe mich gelangweilt, habe nichts verstanden und plötzlich war ich in dieser Liebeswolke. Ich habe ja immer nach Liebe gesucht in meinem Leben und das war wirklich ein unbeschreiblich schönes Erlebnis.
Liebe durch Licht, da kommst du her, jetzt Liebe in Wolken. Zoe, wann wird denn dein Kopf mal skeptisch?
Wenn du sowas Intensives erlebst und so völlig aus dem Nichts und so völlig unerwartet und dieses Gefühl, das hat ja angedauert bis Donnerstagnachmittag. Vom Sonntag an.
Okay, ja.
Ich weiß, es klingt schräg.
Nein, ehrlich gesagt, nein, es klingt für mich überhaupt nicht schräg. Das klingt jetzt wie ein Vorwurf, was ich als nächstes sage, aber so ist es wirklich nicht gemeint. Und es ist auch nicht wertend gemeint, weil ich finde, da steht jedem jede Art von Interpretation zu. Ich sag dir jetzt nur, wie meine naturwissenschaftliche Sicht darauf ist. Und die wäre dann nämlich nicht zu Ende gedacht. Das wäre mein Fazit, weil ich sage dir, wenn ich jetzt zum Beispiel, gibt es wenige, aber es gibt Menschen, die liebe ich über alles. Und dann, wenn du richtig krass verliebt bist zum Beispiel und du guckst jemanden an und merkst diese Power, dann kann ich dir sagen, habe ich das Gefühl, man könnte Bäume ausreißen, man schwebt auf einer Wolke, man macht eine unfassbar krasse Erfahrung. Mhm. Und das kann über Tage gehen, das kann auch Ewigkeiten gehen. Das kann so sein, dass du dir jemanden vorstellst und denkst, ich liebe und mag diese Person doch so gern und die gibt mir so viel und das tut mir so, so gut. Und das macht unfassbar viel mit einem. Das spürst du körperlich, das macht in deiner Gedankenwelt so viel aus. So, da könnte ich jetzt natürlich sagen, ja, das hat mir hier irgendwie, weil ich schon 3, 7, 8, 9, 10, 20 Mal neu geboren wurde, vorher irgendein Gott des Lichtes mitgegeben und das spüre ich jetzt hier im Heute. Ich könnte auch sagen, das war jetzt, wie hast du es beschrieben, der Mantel der Liebe, der als Wolke um mich gelegt wurde im Gottesdienst. Leon Winscheid würde sagen, das sind jetzt, und ich weiß, es ist unromantisch, aber naturwissenschaftlich, feuernde Synapsen in deinem Kopf, weil du ein soziales Wesen bist, weil hier eine Resonanz stattfindet, weil du mit einem anderen Menschen, der dich im besten Fall auch mag, eine Verbindung herstellst, die dein soziales Hirn aufsaugt, die das belohnt mit guten Gefühlen. Da kann ich für mich ganz, ganz viele Haken machen und genau das erfahren und erleben, was du gerade erlebt hast, mit einer völlig anderen Antwort und Erklärung.
Ich gehe ganz mit dir einig.
Beruhigt mich
nur, ein kleiner Vorbehalt.
Bitte.
Das war unfassbar mehr. Ich weiß nicht, um wie vieles größer als alles, was ich vorher... Ich habe das auch erlebt, wochenlange Verliebtheit und ich habe den Zug verpasst, weil ich irgendwo... Aber das war viel mehr. Ich habe weder vorher noch nachher, auch unter Drogen, nie sowas erlebt. Das war übernatürlich.
Gibt es Übernatürliches?
Ich glaube schon. Es gibt viele Dinge, die wir nicht erklären können, glaube ich.
Heißt denn nicht erklären können? Und nochmal, es ist jetzt für mich kein Streitgespräch. Ich will ja verstehen, wie du das siehst.
Ja, ja.
Heißt denn nicht erklären können, dass das dann übernatürlich ist?
Nein, nicht unbedingt.
Na, okay.
Nicht unbedingt. Nein, das kann sein, aber es kann auch andere Zusammenhänge haben. Aber es gibt mehr, glaube ich, unter dem Himmel, als was wir uns vorstellen können oder zutrauen oder was weiß ich.
Ja.
Gerade dieser Liebesmann, weißt du, es ist mir fast peinlich, dass ich davon spreche, weil ich finde es ja, ein Teil von mir findet es ja auch voll doof. Aber ich kann doch nichts dafür.
Ich finde das nicht voll doof, das sage ich dir jetzt noch ein letztes Mal. Überhaupt nicht. Ich finde das unfassbar interessant. Ich höre mir das hier auch mit offenem Mund an und denke, Wahnsinn. Das will ich doch auch mal spüren. Frag mich dann aber, will ich das wirklich? Muss ich dafür vorher nicht durch richtig viel tiefen Scheiß, ich sag's mal auf gut Deutsch, gegangen sein, den du erlebt hast, um dann sowas spüren zu können?
Nein,
überhaupt?
Musst du nicht.
Na,
weil erstens bist du ein anderer Mensch.
Ja, ja,
und
klar,
zweitens hast du wahrscheinlich andere Arten vom Empfinden und Erleben. Mein Mann beispielsweise, der glaubt ja mittlerweile auch an Jesus, aber völlig anders als ich. Völlig, völlig anders. Und der hat auch immer ein müdes Lächeln, wenn ich meine Sachen erzähle, weil der ist viel pragmatischer. Und ich glaube, es hat alles Platz. Für alle Arten. Aber auch wenn ich selber, wie soll ich sagen, das ist ein Zweifler, ein reflektierter Analytiker, was ich selber nicht wirklich bin. Und dann oft stellt er mir Fragen, die ich mir nie stellen würde. Aber auch seine Art kann sein, genauso wie meine. Und irgendwo treffen wir uns dann und lassen einander einfach stehen.
Ja, super. Und, vielen Dank.
Ja.
Total wichtiger Punkt. So ist auch meine Sichtweise da drauf. Und das hat sich zum Beispiel bei mir auch total gewandelt. Früher, wenn mir irgendwer mit Kirche, Glauben, Jesus und sowas gekommen wäre, ich hätte Ausschlag bekommen, wirklich. Ich habe mich irgendwann aus diesem Religionsunterricht abgemeldet oder wurde abgemeldet, bin nicht getauft, habe mit all diesen Sachen nichts am Hut, immer sehr, nicht nur skeptisch, sondern wirklich zum Teil ablehnend. Und da denke ich mittlerweile, das ist nicht gerecht, weil ich habe die Antworten ja auch nicht. Was ist ein Gedanke? Wie funktioniert Bewusstsein? Woher kommen unsere Gefühle? Da gibt es Annäherungen und ich würde die naturwissenschaftlichen Erklärungen haben wollen, aber da ich es dir auch nicht beantworten kann und wir an ganz vielen Stellen spätestens dann bei der Quantenwissenschaft sagen müssen, na, da ist noch so viel im Ungewissen, dann kann ich niemandem einen Vorwurf machen, der sagt, ich habe mir da jetzt meine Überlegungen zugemacht und habe jetzt hier für mich die Antwort in Jesus gefunden oder wo auch immer sonst. Das bleibt jedem selbst überlassen. Gefährlich wird es für mich eben immer nur dann, wenn ich damit so diese grundsätzliche naturwissenschaftliche Herangehensweise ersetze und nicht mehr kritisch frage, nicht mehr wissen möchte, hast du denn einen Beleg für das, was du da behauptest, sondern dann plötzlich anfange so rumzuschwurbeln.
Ja, genau.
Behaupte, ah ja, Corona gibt's nicht, ach ja, ich brauche keinen Impfstoff, ach ja, da habe ich dieses Gerücht gehört und jenes.
Ja, genau.
Dass dann plötzlich so ein kritisches Denken nicht mehr notwendig ist. Und das ist für mich eben immer... Ja, und das, glaube ich, werde ich auch in diesem Leben nicht mehr los. Eine Gefahr, die ich in Religion, in Glauben sehe. So.
Und da hast du völlig, also ich pflichte dir vollkommen bei. Ja, Man spricht in der religiösen Sprache, spricht man vom Schwarmgeist. Und das ist genau das, dass man irgendwo abhebt und auch in was weiß ich wo lebt. Und das ist ganz bestimmt nicht der Sinn. Und ich gebe dir auch recht von wegen Kirche. Also ich habe auch große Fragen immer wieder an die Kirche. Aber wo ich keine Fragen habe, ist gegen Jesus, weil den habe ich erlebt. Ich persönlich, weißt du. Und dann ist es halt einfach ein bisschen anders.
Ja, ich freue mich erstmal total, weil ich gedacht hätte, dass wir an ganz, ganz vielen Stellen viel weiter auseinander liegen, weil wir, glaube ich, sehr, sehr unterschiedliche Ansätze haben, auf dieses Leben zu gucken und damit umzugehen. Und gleichzeitig merke ich, es tut nicht nur gut, dir zuzuhören, sondern ich finde es unglaublich stark, wie und was du da alles in deinem Leben an Weiterentwicklung hingelegt hast. Und auch wenn wir in bestimmten Fragen wahrscheinlich nicht zusammenkommen, ist das für mich total bereichernd bis hierhin schon gewesen. Wie ist es mit deiner Familie weitergegangen? Deine Eltern, habt ihr noch Kontakt gehabt dann später, als du auf all diesen...
Ja. Ich habe immer, bis sie gestorben sind, habe ich Kontakt gehabt mit ihnen. Es war keine einfache Beziehung, aber ja, es ging so.
Seid ihr im Guten auseinandergegangen?
Ja, ich schon. Ich habe mich wirklich verabschiedet von ihnen. Meine Mama hatte Alzheimer dann, die ist wirklich schwer erkrankt. Und mein Vater ist einfach gestorben. Innerhalb von sehr kurzer Zeit. Und ich habe mich von ihm verabschiedet. Es war ein sehr schöner, traurig schöner Moment.
Ja.
Ich habe,
Du hast da deinen Frieden mitgefunden?
Absolut.
Okay, das ist ja auch mal schön.
Ja.
Tja, Zoe, es kommt jemand zu dir, sagen wir mal aus deinem engeren Freundeskreis und sagt, hör mal, oh, mir geht's nicht gut. Ne? Du merkst so wirklich, da hat jemand psychische Probleme. Vielleicht hat er eine psychische Störung und du erkennst das. Und sagt ihr jetzt, mir geht's da echt nicht gut und das ist wirklich schwierig und ich habe jetzt aber was gefunden. Zum Beispiel Jesus, was würdest du dann sagen?
Es kommt auf die psychische Störung an. Also je nachdem würde ich die Person auch ermutigen, Fachhilfe anzufordern, wenn es eine psychische Störung ist. Ich finde dann die beiden Schienen besser als nur die christliche. Weil sehr oft können auch Medikamente einen Zustand ein bisschen erleichtern und das Leben lebensgerecht, also lebensfähiger machen.
Ja.
Also das ist, was ich machen würde. Und ansonsten vom Christlichen her, ich will mir die Geschichte anhören von der Person und was sie will. Ich will ja nicht einfach meinen Glauben irgendjemandem aufkleben, der das nicht will. Aber vielleicht hätte ich die Gelegenheit zu sagen, dass mir der Glaube geholfen hat, dass ich einen Frieden gefunden habe und eine Zuversicht. Und aber wenn das müsste ja auch zum Kontext von dieser Person passen.
Absolut.
Je nachdem würde ich wahrscheinlich gar nichts sagen oder vielleicht ein Gebet anbieten, aber dann nicht, weißt du, das voll krasse, sondern so ein Kindergebet, dass die Person Hoffnung kriegt oder irgend so. Ja, also ich kann das, da gibt es ganz unterschiedliche Sachen, aber ich bin nicht der Typ, der jetzt wirklich diesen christlichen Glauben jedem Menschen gerade aufdrängt. Das bin ich nicht.
So, eine Sache musst du mir zum Schluss noch verraten. Wo kriege ich hier in Deutschland diesen Schweizer Käse, von dem du erzählt hast, der einen so aussehen und strahlen lässt?
Also das ist ein spezieller Käse.
Ja.
Das ist durch meinen Glauben geschehen. Ganz ehrlich, weil ja, ich
du
weiß
musst nicht
ich
dazu sagen, ich glaube dir mittlerweile eh alles.
Nein, ehrlich, weil Jesus hat mein Herz geheilt. Weißt du, diese Wunden.
Aha.
Ich war ja auch bereit dazu und ich habe ja auch einige Vorarbeit geleistet, aber die wirklich die Versöhnung und das Annehmen sogar in Dankbarkeit, was ja fast paradox klingt, das ist wirklich durch ihn geschehen. Und das, glaube ich, kann nur er.
Und wo ist jetzt der Käse?
Das ist der Käse. Das ist der Jesuskäse.
Okay. Ich dachte, du sagst mir jetzt. Da gehst du mal zum, wie heißt der Supermarkt bei euch in der Schweiz? Zum Schweizer Supermarkt.
Migros.
Und holst dir den Käse XY und dann siehst du mit knapp 70 noch so aus wie ich jetzt. Na gut, der Jesuskäse muss es dann auch tun. Für mich ein bisschen schwierig zu essen, aber ich stelle mir das dann einfach vor. Zoe, tausend Dank. Super interessant, mit dir in diese Welt abzutauchen, die mir völlig fremd ist, wo du uns ganz, ganz viele Facetten beleuchtet hast und, finde ich, heute so tierisch reflektiert drauf guckst. Ich wünsche dir weiter von Herzen alles, alles Gute und hoffe, dass du diese Power und Freude, die du ausstrahlst, für immer behältst.
Ja, ich danke dir auch sehr, Leon. Es war sehr, sehr spannend mit dir und eine große Ehre, dass ich mit dir sprechen durfte.
Ich danke dir.
Danke dir.
Vielen Dank fürs Möglichmachen. Jesus hat mein Herz geheilt. Das sagt Zoe für sich und hat damit offenbar etwas gefunden, das ihr hilft, das ihr Kraft gibt und das sie lachen lässt. Ich persönlich würde natürlich noch ein paar andere Zutaten gerne mit reingeben, nämlich dass sie eben Therapieerfahrung gemacht hat, dass sie sich unglaublich stark mit dieser Vergangenheit auseinandergesetzt hat, dass sie reflektiert, dass sie die Sachen angeht und dass sie, den Eindruck hatte ich auch, irgendwie nie aufgibt. Der Weg dahin ist dann absolut individuell und ihr habt es gehört, da werden Zoe und ich auch nicht immer ganz zusammenkommen, weil ich persönlich eben überhaupt nichts mit Glaube und Religion zu tun habe. Aber nochmal, das ist mir ganz, ganz wichtig, das ist natürlich für jeden und jede am Ende eine völlig individuelle Entscheidung. Ich hoffe bei aller Akzeptanz, dass ihr genau wie ich aber heute auch erkannt habt, welche Riesengefahr in bestimmten religiösen Praktiken, in bestimmter Spiritualität und vor allem in der Esoterik liegen kann, wenn nämlich Leute, die wirklich Hilfe bräuchten, die auch hilft, sich dann in sowas verlieren und am Ende völlig hilflos und ausgenutzt da stehen gelassen werden. So, deswegen nochmal ganz herzlichen Dank, dass du hier warst. Weiter alles Gute. Ich hoffe, wir sehen oder hören uns irgendwo nochmal wieder. Für euch alle, falls euch dieses Thema interessiert, falls ihr noch mehr über Traumata wissen wollt, ihr wisst, ich habe einen Podcast mit dem WDR, da habe ich hier schon mal von erzählt, da gibt es eine Folge, die heißt Dissoziative Störung, warum trennt man sich von sich selbst, und da gehe ich nochmal sehr ins Detail und vor allem bekommt ihr noch einen weiteren Fall. In dieser Geschichte geht es um Lisa, die etwas Grausames erlebt hat und aber auch für sich, wenn auch ganz anders als Zoe, einen Weg gefunden hat, um mit dem Trauma klarzukommen. Gebt einfach mal besser so ein, hier bei Podimo oder überall sonst, wo es Podcasts gibt, und hört gerne rein. Wie immer zum Schluss aber auch der Hinweis, dass es hier nächste Woche weitergeht, und zwar mit Nele. Die kommt zu mir als junge Frau, wie ich finde, mit unglaublich viel Kraft, aber eben auch einer Krebserkrankung im Gepäck. Anfang 20 ist Nele und muss irgendwie versuchen, damit klarzukommen. Das wird deswegen ein besonderes Gespräch, weil es aus zwei Teilen besteht und einerseits unglaublich traurig und tragisch ist und andererseits natürlich auch hier wieder ein Thema auf dem Tisch liegt, über das wir, glaube ich, viel zu wenig sprechen. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. In diesem Sinne, bleibt mir gesund und gewogen, euer Leon.
In extremen Köpfen, ein Podimo Original. Produziert von Auf die Ohren.
Ich nutze die Chance hier ganz zum Schluss für ein kurzes PS. Wenn ihr Freude an dem Podcast In extremen Köpfen habt, dann freut mich das riesig. Und ich wollte euch darauf hinweisen, dass ihr noch viel mehr Folgen bei Podimo bekommt. Podimo ist die Plattform, die das Ganze hier überhaupt möglich macht. Eine Mitgliedschaft da könnt ihr 14 Tage lang kostenlos testen. Danach sind es 4,99 Euro im Monat. Jederzeit kündbar. Ich finde das ziemlich fair. Das sind, naja, 2 Kaffee, vielleicht auch nur anderthalb, je nachdem, wo ihr wohnt. Und dafür kriegt ihr nicht nur In extremen Köpfen, sondern zig weitere Podcasts. Einen davon möchte ich euch heute vorstellen, und zwar Im Zweifel für den Angeklagten von Gisela Friedrichsen zusammen mit Amina Aziz. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist das nochmal? Ihr habt bestimmt schon mal von ihr gehört oder sie gesehen. Gisela Friedrichsen ist eine der bekanntesten deutschen Gerichtsreporterinnen und die versucht zu klären, also ist im Prinzip ein True-Crime-Bereich, wie so die krassesten Fälle in Deutschland stattfinden, was passiert da. Und die hat wirklich Einblicke, weil die natürlich auch sehr, sehr viel in solchen Prozessen dabei war und die jeweiligen Täterinnen und Täter kennengelernt hat, die man sonst vielleicht nicht auf dem Radar haben. Das Ding lohnt sich wirklich. Also Im Zweifel für den Angeklagten, guckt euch das doch mal auf Podimo an. Wenn ihr Lust auf das Abo habt, dann geht auf podimo.de/leon einfach anmelden. Ich würde mich freuen.